Hallo meine Lieben, ich bin Linnea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, Wild Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten, und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redefine Normal. Heute ein kleines bisschen anders. Heute wird es um das Thema hormonelle Verhütung als Gesundheitsmaßnahme gegen Periodenbeschwerden gehen und ob das ein Risikofaktor ist. Warum ein kleines bisschen anders als sonst? Aus diesem Grund, weil ich heute meine Arbeit der letzten Tage tatsächlich mehr oder weniger referieren, vorlesen werde. Es handelt sich also um eine Arbeit, die ich im Kontext meines Psychologiestudiums verfasst habe. Und ich fand es interessant, euch das weiterzugeben, insofern als dass es sich hier also um eine wissenschaftliche Argumentation handelt mit einer extra Idee, einem extra Interview, was noch dabei ist, aber ansonsten, wie gesagt, der aktuellen Faktenlage entspricht. Und ich meine, das könnte vielleicht für einige auch nochmal ein paar neue Blickwinkel aufzeigen. Es ist ein Opinion Paper, das bedeutet, dass es also um meine Meinung geht, aber ich auch versuche, Gegenstandpunkte zu beleuchten und die dann anhand der vorhandenen Studien aktuell zu belegen oder zu widerlegen. Die Pille ist also ein Medikament mit solch großer Bekanntheit, dass konkrete oder korrekte Bezeichnungen wie Antibabypille oder weitere Spezifizierungen im Volksmund überflüssig werden. Auch wenn die Nutzungszahlen in Deutschland rückläufig sind, das bedeutet, 2023 machte die Pille 38% der Verhütungsmittel aus, 2007 hingegen noch 55% laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wird die Antibabypille, welche eigentlich ein hormonelles Kontrazeptiva darstellt, täglich und weltweit nach meinen Informationen als erstes gynäkologisches Lösungsmittel verordnet, teilweise lediglich, um Periodenbeschwerden wie etwa Krämpfe oder Hautunreinheiten zu bekämpfen. Meiner Meinung nach birgt diese Praxis nicht nur Gefahren, also in Form von anerkannten, teils schwerwiegenden Nebenwirkungen, sondern beraubt darüber hinaus die Menstruierenden der Möglichkeit, mehr als Symptombehandlung an ihrem eigenen Körper zu betreiben, sowie diese somatischen Hilferufe tatsächlich zu verstehen. In diesem Paper gehe ich daher aktuellen Daten und Implikationen dieser Thematik nach. Der Übersicht und Begrenztheit der Schwerpunkte halber sind ergänzende Verweise im Anhang zu finden. Die ganzen Literaturangaben und Anweisungen, Quelltexte könnt ihr über den Link in der Beschreibung einsehen. Los geht es! Periodenschmerzen, fachlich Dysmenorrhoe, haben eine Prävalenz von 85%. Das bedeutet Auftretenswahrscheinlichkeit im Leben. Im Zusammenhang des prämenstruellen Syndroms, also PMS, des Menstruationszyklus, liegt die Prävalenz von psychischen Beschwerden bei 77%, von Müdigkeit bei 71%, laut Schopp-Niebauer 2019. Ich sage euch mal diese Sachen nicht mit an, weil ich glaube, das stört ein bisschen, wenn man zuhört. Aber sie stehen drinne und wenn ihr wollt, könnt ihr es euch anschauen. Dilbers und Axan sprechen von einer PMS-Prävalenz von 10-98%. Der Leidensdruck der PatientInnen und Handlungsdruck der GynäkologInnen ist daher hoch. Die Praxis, eine Form der Antibabypille gegen genannte und ähnliche Symptome zu verschreiben, liegt aufgrund der natürlichen hormonaushebelnden Wirkung der Antibabypille nahe. Leider sind Ärztinnen und auch GynäkologInnen oft nicht umfassend über die Natur der Schmerzen bzw. gynäkologischen Erkrankungen ihrer PatientInnen sowie Wirkungen und Nebenwirkungen oder die alternativen Behandlungen informiert und können ihren PatientInnen daher nur begrenzt Erleichterung verschaffen. Dies wird unter anderem deutlich dadurch, dass nur 25% der Hausärztinnen und 31,4% der Hausärztinnen mit Gynäkologie-Weiterbildung der Meinung sind, ausreichend Wissen über Endometriose, welches 10-15% der gebärfähigen Frauen betrifft und als Hautsymptom ebenso Dysmenorrhoe benötigt, allerdings durchschnittlich 8-10 Jahre der Diagnose zu haben. Konkret bei GynäkologInnen wird dieses fehlende Wissen auch anhand der Verschreibungstendenz der Pflanze Mönchspfeffer sichtbar. Kleinere Umfragen unter GynäkologInnen legen nahe, dass etwa 20-30% der PatientInnen, welche unter Dysmenorrhoe, PMS oder Brustspannen leiden, kollektiv Mönchspfeffer erhalten. Die Wirkung von Mönchspfeffer ist mehrfach bestätigt, zum Beispiel in Bezug auf Polymenorrhoe, Oligomenorrhoe sowie Amenorrhoe, also ausbleibende Periode, mehrfach auftretende Periode und so weiter. Und sorgt laut Eldbogen et al. Dieser für Linderung. Der Hype um den botanischen Vitex Agnus Castus L. führte dazu, dass er von interdisziplinären Komitee der Universität Würzburg zur Arzneipflanze des Jahres 2022 gekürt wurde. Die Problematik der unbesorgten Beschreibungstendenz liegt in den Kontraindikationen der Pflanze, zu denen gehören beispielsweise das Vorhandensein von Endometriose und PCOS. Zwei gynäkologische Konditionen, von denen jeweils 10-15% bzw. 5-10% der Menstruierenden betroffen sind, laut ACOG, Mayo Clinic und Endometriosis Foundation of America. Insgesamt, demnach 15-25% der PatientInnen, welche durch fehlendes Wissen und Empfehlung ohne Voruntersuchung eine Verschlimmerung ihrer Symptome erfahren. Hinzu kommen bislang wissenschaftlich nicht quantifizierte Aussagen. Diese konnte ich allerdings durch Einsicht in 5 beispielhafte Curricula der Facharztweiterbildung zur Gynäkologie jedoch mehrfach bestätigen. Diese kommen von Ulm, der Bayerischen Landesärztekammer, Lichtenberg, Wolfsburg und der Bundesärztekammer. Da diese jeweils von der Landeskammer beschlossen werden, sind die Funde, dass das Erkennen und Behandeln von PMS und Menstruationsschmerzen maximal eine medikamentös behandelbare bzw. Randrolle einnehmen, als generelles Ergebnis zu verstehen. Ursprung meiner Suche ist die Aussage von Frau Dr. Stuck, welche als Erweiterung des Horizonts für unsere Debatte wenigstens auf inspirativ ergänzender Ebene hilfreich ist. Die Gynäkologin, welche in den 90er Jahren ihren Facharzt in Gynäkologie absolvierte, berichtet: Die meisten Fachärztinnen absolvieren ihre Ausbildung an einer Klinik, wodurch Notkaiserschnitte Routine werden, aber Verhütungsberatung eine geringe Rolle spielten. Sie haben ihrem Facharzt lediglich eine Doppelstunde Theorie zur Pille, dem Einsatz der Spirale und ganz am Rande zu anderen Verhütungsmethoden gehabt. Verschreibungen verschiedener Pillentypen hingegen würden stark mit dem Framing der entsprechenden Pharmareferenten zusammenhängen und in der Regel frühestens nach 3 Monaten Anwendung in Frage gestellt werden. Sollten diese Aussagen stimmen, so würde dies das Argument von oben zusätzlich stützen und wäre für GynäkologInnen in Deutschland, welche zu dieser Zeit studiert haben, gültig, was auf flächendeckende Effekte schließen lassen könnte. Wir dürfen unabhängig davon in jedem Fall davon ausgehen, dass die Ausbildung der GynäkologInnen sich in den letzten 30 Jahren weiterentwickelt hat. Allerdings bestehen andere Probleme weiterhin, heute teilweise noch mehr als früher, was der Debatte nicht zugutekommt. Zusätzlich gibt es einen durch Überbelastung der gynäkologischen Praxen herbeigeführten akuten Zeitmangel in der Behandlung und Beratung. So wird zum Beispiel in Schleswig-Holstein einmal im Jahr Verhütungsberatung von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt, wofür von der KVSH 2019 pro Patientin für Untersuchung, Befundmitteilung und Dokumentierung 11 Minuten vorgesehen waren. Diese jedoch lediglich zulasten verschreibungspflichtiger Medikamente gedacht wären, laut einem Bericht von 2019. Die Verordnung der Antibabypille als effektive und schnelle Lösung von Beschwerden ist daher naheliegend. Das Cochrane Review, Cochrane muss man sich vorstellen, wie so das ultimative Mögliche der Wissenschaft. Also es liegt noch über dem Goldstandard, es liegt über der Meta-Analyse, es ist eine krasse wissenschaftliche Angelegenheit, die sehr aussagekräftig ist. Das Cochrane Review Combined Oral Contraceptive Pill for Primary Dysmenorrhea, welches 21 kontrolliert randomisierte Studien mit Daten von 3723 Frauen beinhaltete, die den Effekt verschiedener oraler Kontrazeptiva, Estradiolgabe und Placebo gegen Dysmenorrhoe prüften, kam zu dem Schluss, dass kombinierte orale Kontrazeptiva, KOK, Dysmenorrhoe moderat lindern, im Vergleich signifikant besser als Placebo oder gar keine Behandlung. Dies entspricht einer potenziellen Chance auf Therapieerfolg von 37-60%. Allerdings stellte sich die Frage, ob diese in einem günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu den durch KOK verursachten erhöhten Risiken verschiedener Symptome stehen. Demnach erhöhe die Einnahme von KOK das Risiko von vaginalen Zwischenblutungen um das 2,5-fache, das von Kopfschmerzen um das 0,5-fache, das von Übelkeit um 64%. Die Überlegung, ob es überhaupt eine bessere und für die breite Masse der Betroffenen gangbare Lösung gibt, liegt nahe. Das vorsätzlich mögliche Argument, dass es diese Lösungs- bzw. Heilwege nicht gäbe, kann jedoch klar widerlegt werden. In der Tat gibt es eine Vielzahl an Ansätzen, die zudem konstruktive Nebeneffekte wie Senkung des Stresslevels und Ähnliches haben. Dies zeigt beispielsweise die Meta-Analyse von Hanscha und Kim 2017, welche gepolte Effekte von 11 psychosozialen Interventionen mit statistisch signifikant positiven Effekten auf PMS zeigen konnte. Weiterhin zeigte die vergleichende Intervention bei PatientInnen mit Dysmenorrhoe durch zwei verschiedene Entspannungstechniken, welche im Heimprogramm täglich durchgeführt wurden, eine signifikante Verbesserung, Reipür et al. Zusammenfassend lässt sich deshalb feststellen, dass ein Verordnen der Antibabypille gegen Menstruationsbeschwerden jeglicher Art weder die einzige, noch die erste oder beste Wahl ist, noch zwangsläufig wahrlich zielführend. Gibt es doch genügend Alternativen ohne das Ausschalten des natürlichen Menstruationszyklus, Nebenwirkungen dafür mit nachhaltigen positiven Effekten auf verschiedenen Ebenen. Weiterhin ist festzuhalten, dass weitere Forschung auf diesem Gebiet wünschenswert und absolut notwendig ist, um das Phänomen Dysmenorrhoe und PMS verstehen und ihm mit klaren Behandlungsindikationen begegnen zu können. Für alle Berufszweige, doch vor allem für die Betroffenen. In diesem Sinne hoffe ich, du konntest heute etwas mitnehmen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis bald.